Südliche Nacht. Trattoria del Duomo nannte sich die kleine Gaststätte, in der sich die Freunde nun wiederfanden. Man durchschritt zuerst einen schmalen, langgestreckten Speiseraum mit weißgedünchten Wänden, an denen einige billige patriotische Öldruckbilder wie groteske Kleckse wirkten. Nur wenige Gäste saßen in dem für die kleinen Ausmaße des nüchternen Raumes viel zu grellen Licht an den weißgedeckten Tischen bei ihrer Abendmahlzeit. Als man durch eine rückwärtige Türe dann ins Freie trat, war man trotz der paar im Laubwerk der Pergola primitiv aufgehängten Glühlampen derart geblendet, dass man um den spärlichen Lichtkreis, der so da und dort zu sehen war, nur tiefe ägyptische Finsternis gewahrte. Es brauchte aber nur Minuten, und das Auge hatte sich von der barbarischen Blendung erholt, erkannte deutlich die Umrisse des Laubwerkes im Garten, hinter denen sich das Dach der Hauptkirche und daneben der Campanile erhob, flankiert von tiefschwarzen Zypressengruppen, die wohl noch im Garten wurzeln mochten. Winkelreiche Häusersimse schlossen nach der anderen Seite das Bild, das wie in einem Rahmen stand, gebildet aus den matt beleuchteten Rebenblättern der Laube. Aus tiefstem Hintergrund strahlte ein schon vom aufgehenden, aber hier noch nicht sichtbaren Monde durchflimmerter, heller Nachthimmel, aus dem der Sterne gedrängte Menge ihr glitzerndes Licht herab zu einem der winzigsten ihrer Brüder, dem kleinen Erdplaneten, sandte. Noch den im Laufe des Tages empfundenen, bereits recht fühlbaren hohen Wärmegraden war man dankbar für die mäßige Abendkühle, die das Sitzen im Freien als wahres Labsal genießen ließ. Die drei Männer hatten dem höflichen Kammeriere, der ihnen vom Eingang an auf dem Fuße gefolgt war, schnell ihre Wünsche offenbart, und nach kürzester Zeit fand man sich denn auch schon beim appetitlichsten Imbiss und spendete dem vorzüglichen Barolo alles Lob, einem Piemonteser roten Wein, der weder herb noch süß, voll charakteristischer Eigenart des Geschmacks, nicht ganz ungeeignet schien, die Zungen zu lösen. Als ein butterzarter Stracchino, jener milde, köstliche Käse der Lombardei, der aufgestrichen auf das lichte Weizenbrot des Landes eine Delikatesse hohen Ranges zu bilden vermag, das Mahl beschlossen hatte, fand es denn auch der älteste der drei, gewohnt mit einiger Zähigkeit an dem, was er sich vorgenommen hatte, festzuhalten, für geraten, nun das schon am Tage durch den Lauf der Ereignisse verzögerte Gespräch hervorzulocken, denn es war doch da manches zu erwarten, was ihn nicht ruhen gelassen hätte, wäre man auch an diesem Abend wieder der Rede über diese Dinge ausgewichen. Und er begann: Dünkt es Ihnen nicht, junger Freund, dass hier wohl der rechte Ort und vielleicht auch eine gute Stunde wäre, über alles das von ihnen zu hören, was sie uns für heute zwar versprochen hatten, aber noch vorenthalten haben. Ich dächte, eine stimmungsvollere Umgebung ließe sich nicht leicht finden, und über uns die ewigen Sterne fordern geradezu heraus, hier über tiefe Themen zu sprechen und uns das Geheimnisvolle, das ihnen begegnet sein mag, soweit sie es für gut finden wollen, zu enthüllen. Der Abate, der ja am Abend zuvor bei der Wanderung am Meeresstrande erste Anregung zu solcher Frage gegeben hatte, stimmte freudig zu, und der jüngste der drei, den die Bitte anging, zeigte sich nun gerne bereit, ihr zu willfahren, wenn er auch zu bedenken gab, dass man schwerlich so lange hier verweilen könne, um alle dem, was er mitzuteilen habe, zuzuhören. So fing er denn damit an, in kurzen Worten erst seines Elternhauses zu erwähnen, in dem eine tiefe christliche Frömmigkeit nach reformierter Lehre gleichsam erblich war, und gedachte besonders seiner Mutter, die es verstanden hatte, in der Seele ihres Kindes die Sehnsucht nach göttlichen Dingen so zu wecken, dass später die erlangte Studienreife keine Wahl mehr zuließ hinsichtlich des künftigen Berufes. Denn nur als Seelsorger inmitten einer gläubigen Gemeinde glaubte damals der Sohn, das Glück seines Lebens finden zu können. Er gedachte weiter dann der ersten froh beglückten Zeit des nach absolvierten Studien erlangten Amtes an der Kirche seines Bekenntnisses in einer kleinen, aber geistig ungemein regen Stadt, und all der Freuden, die ihm damals die Seelsorge, soweit sie ihm übertragen war, zu geben hatte. Dann aber waren fast plötzlich die ersten schweren Zweifel aufgetaucht, ob denn wirklich diese von unzähligen Überarbeitern fast bis zur Unkenntlichkeit redigierten alten Berichte, die man das Evangelium nannte, noch als Wort Gottes gelten könnten. Und im Verlaufe so mancher Monate, die den jungen Prediger meist ganze Nächte hindurch beim Studium bibelkritischer Werke fanden, hatten sich solche Zweifel allmählich bis zu völliger Gewissheit verdichtet, dass er durch seinen Beruf fortan gezwungen sei, Menschenmeinung und Satzung mit unverdienter göttlicher Autorität zu umkleiden. Ja, er sah ein, dass auch jene Männer, die einst das Wort des Evangeliums zur alleinigen Grundlage des Glaubens machten, vielfachem Irrtum erlegen waren, da auch sie die alten Berichte nur in der Formung kannten, die ihnen bereits in den Anfangszeiten des Christentums gegeben worden waren, um allerlei Lehrmeinung dadurch zu stützen. So manches liebgewordene Herrenwort hatte neuere Textprüfung mit aller Sicherheit als späteres Einschiebsel erkennen gelehrt, und die Fülle der Wunder war unter der spürenden Sonde des Forschers zu frommer Sage geworden. Eine nagende Seelenqual hatte das Herz des jungen Geistlichen erfüllt, als er endlich sah, dass er nicht mehr imstande sei, den Glauben seiner Väter mit Überzeugung zu verkünden. In solcher seelischer Not hatte er sich seinem geistlichen Vorgesetzten offenbart, der zwar mit liebevollem Verständnis alles versuchte, um ihn trotzdem beim Amte zu halten, aber mit seinen Gründen in keiner Weise die Gewissensbedenken zu beschwichtigen vermochte, die in dem jungen Prediger längst den Entschluss gezeitigt hatten, seinem einst mit so großer Freudigkeit erstrebten Berufe zu entsagen. Unfassbar schwer wurde es, diesen Entschluss den betagten Eltern mitzuteilen, aber wider Erwarten fand sich hier alles verstehen, so dass es ihm mit Hilfe des Vaters möglich wurde, auf seiner Begabung zur Mathematik ein neues Studium aufzubauen, das ihn nach seiner Beendung nun kürzlich mitten in das Getriebe eines großen technischen Unternehmens versetzte, allwo er in Zukunft sein Betätigungsfeld finden sollte. Bevor er den nun errungenen Beruf antrat, hatte ihm sein Vater, die Mutter war ihm sogleich nach dem Beginn des neuen Studiums durch den Tod entrissen worden, einen lange gehegten Lieblingswunsch erfüllt, hatte ihm die Mittel zu einer Reise in den Orient bereitgestellt, so dass er noch ein halbes Jahr hindurch die Wunder südlicherer Breiten beglückten Auges schauen durfte, zumal der neue Wirkungskreis auch nicht eher offen stand. Jetzt aber hatte er seine erste Ferienzeit, die ziemlich reichlich bemessen war, zu verleben, und was war natürlicher, als dass er der Sehnsucht nach dem Süden folgte, die ihn mit den beiden älteren gelehrten Freunden, denen er an dem neuen Orte seines Wirkens sich genähert hatte, nach Italien brachte. Einiges, was er so erzählte, war den Zuhörenden bereits bekannt, anderes wieder neu, aber er glaubte, den kurzen Abriss seines Lebens nicht entbehren zu können, damit man das Folgende einzureihen wisse. Nach einigen Zwischenfragen der älteren Freunde fuhr er dann fort. Ich habe mit Absicht in dieser Skizzierung meines Lebenslaufes dessen bisher noch nicht erwähnt, was sie doch vor allem von mir hören wollen, denn nun erst kann ich ihnen im Zusammenhange schildern, wie das in mein Leben trat und sich weiter auswirkte, dem ich heute alle Sicherheit der Seele danke, nachdem es mich einst zuerst erreichte, in einem Zustand vager seelischer Verwüstung, der mir nichts übrig gelassen hatte, als den Glauben an eine Wirklichkeit, die man messen, wägen, errechnen und schließlich mit den Händen betasten kann. So hören Sie nun. Es war in jener großen Stadt, in der ich seelisch zerrüttet, ja an aller geistigen Erkenntnismöglichkeit verzweifelnd, nun aufs Neue zu studieren begann, und alle Energie aufzubieten hatte, um bei solcher Seelenverfassung den Anforderungen meines Studiums zu genügen und mich von den soweit aus jüngeren Kommilitonen nicht beschämen zu lassen. Ich hatte in ziemlicher Nähe des Polytechnikums ein Zimmer gefunden, und da ich es vorerst fast nicht ertrug, unter Menschen zu sein, so suchte ich stets auf dem schnellsten Wege aus den Vorlesungen in den Bereich meiner vier Wände zu gelangen und die berühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt waren für mich so gut wie nicht vorhanden. Längere Zeit schon hatte ich mich dieser selbstgewählten Gefangenschaft ergeben und mich dabei leidlich wohl befunden, als mich doch an einem warmen, schönen Sommerabend die Lust befing, eine nicht allzu weit gelegene große Parkanlage aufzusuchen, wo ich von diesem ersten Durchbrechen meiner Abgeschiedenheit an dann auch fast jeden Abend zu finden war und bald alle die verschlungenen Wege kannte, die schließlich an Wasserläufen entlang, an kleinen Seen vorbei, über Brücken und Stege allmählich aus der gepflegten Parklandschaft hinaus ins Freie führten, in eine rechte Wald- und Wiesenwildnis, wo man sicher war, keinem lebenden Wesen zu begegnen, außer zuweilen einem flüchtenden Reh, das den Weg kreuzte, oder einem aus dem Buschwerk aufgescheuchten Fasan, der mit seinem surrenden Auffliegen den einsamen Spaziergänger oft unvermutet aus der Ruhe schreckte. Eines Abends aber bemerkte ich, dass ich diesmal nicht allein diese Einsamkeit aufgesucht hatte. Eine hohe, dunkle Gestalt, soweit man gerade noch erkennen konnte, ein weißbärtiger Alter, schien, wie ich mich auch wenden mochte, meinen Schritten in mäßiger Entfernung zu folgen. Und wenn ich auch gewiss frei war von jeglicher Furcht vor ihm, so war mir dieses Nachspüren doch durchaus unerwünscht. Kurz entschlossen kehrte ich daher plötzlich um, wandte mich meinem stillen Verfolger entgegen, erreichte ihn und wurde zu meinem maßlosen Erstaunen und Nennung meines Namens begrüßt. Nicht wenig verwirrt erwiderte ich den Gruß und gab zugleich meiner Verwunderung Ausdruck, denn der vor mir Stehende war mir völlig unbekannt, und ich erinnerte mich nicht, diesem gütigen, schönen Greisen Antlitz von tief gebräunter Hautfarbe und diesen durchdringenden dunklen Augen, die in der Dämmerung fast zu leuchten schienen, jemals irgendwo begegnet zu sein. Irgendetwas ließ es mich geradezu beschämend empfinden, dass mir vordem die stete Verfolgung durch den Alten so unsympathisch gewesen war und ich mit recht wenig liebevollen Gedanken ihn zu allen Teufeln gewünscht hatte. Meiner verwunderten Frage aber folgte die Antwort. Ich glaube Ihnen gerne, dass Sie mich noch niemals gesehen haben, aber wie sich Ihnen jetzt zeigt, sind Sie mir trotzdem nicht unbekannt, und wenn Sie noch mehr Beweise wollen, sollen sie ihnen werden. Der Alte wurde mir unheimlich. Alsbald aber nahm er wieder seine Rede auf und sagte: Wie ich sah, wollten Sie doch eben nach der Stadt zurückkehren, und wenn Sie es erlauben, möchte ich Sie begleiten. Ich habe Ihnen einiges zu sagen und bitte um Vergebung, wenn ich Sie durch mein beharrliches Nachschreiten auf Ihren Wegen beunruhigt haben sollte. Der Ton dieser Stimme, wie die ganze Art, in der die Entschuldigung vorgebracht wurde, waren derart entwaffnend, dass mir die Regung zu einem brüsken Abbrechen des Gespräches, die einen Augenblick lang in mir sich aufbäumen wollte, alsbald verging und ich, ganz als ob es das Natürlichste von der Welt wäre, dem Vorschlag zustimmte. Aber was konnte dieser seltsame alte Mann mir nur zu sagen haben? Allerlei Vermutungen schwirrten mir durch den Kopf, so, als ob er am Ende ein Bekannter meines Vaters sein könne oder ein mir nur unbekannter Zuhörer meiner früheren vielbesuchten Predigten, denn in der Stadt, in der ich hier war, kannte ich außer meinen Studienkollegen und Professoren doch kaum einen Menschen und wusste auch nichts von etwaigen Beziehungen meiner Familie, die hierher hätten führen können. Da fiel mir schließlich auf, dass zwar ich mit meinem Namen angeredet worden war, dass der Fremde es aber unterlassen hatte, sich vorzustellen, und so bat ich denn um seinen Namen. Merkwürdig berührt aber war ich durch die Antwort, die ich nun erhalten sollte. Der Fremde sprach: Wenn Sie einen Namen brauchen, so nennen Sie mich, wie Sie wollen, aber verzeihen Sie vorerst, wenn ich Ihnen meinen Namen nicht eher nenne, als bis Sie von mir gehört haben, wer ich bin. Ich wäre versucht gewesen, einen sonderbaren Spleen, eine Schrulle des Alters zu vermuten, wenn diese Worte nicht mit einem so eigenartig bedeutungsvollen Ausdruck mich erreicht hätten, dass ich eher eine Art Ehrfurcht empfinden musste, obwohl ich mir durchaus nicht klar werden konnte, was diese Empfindung eigentlich in mir begründen mochte. So schritt ich denn eine Weile stumm neben meinem mysteriösen Begleiter dahin, bis er selbst wieder zu reden begann und sich also vernehmen ließ. Sie waren bereits Seelsorger einer Gemeinde frommen Glaubens, bevor Sie hierher kamen, um aufs Neue zu studieren. Aber Sie haben gut getan, Ihren damals schon erreichten Beruf aufzugeben. Denn ich werde Ihnen beweisen können, dass Sie trotz aller gut bestandenen theologischen Examina doch herzlich wenig von dem mussten, über das sie andere belehren sollten, und dass ihnen die Wunder der Seele noch ein Buch mit 7 Siegeln sind, bis auf den heutigen Tag. Er kennt mich also doch nur dem Äußeren nach von der Predigerzeit her, dachte ich mir, und war eigentlich recht wenig erbaut über diesen Vorstoß in medias res, zu dem ich ihm kaum die Berechtigung gegeben zu haben glaubte. Aber ehe ich noch ein Wort erwidern konnte, fuhr er fort: Unterlassen Sie lieber alle Kombinationen, die Sie sich vielleicht zurechtlegen mögen, wenn Sie meine Vertrautheit mit Ihrem Lebensschicksal gewahren. Sie werden sonst heute Abend noch sich überzeugen müssen, dass alle Ihre Vermutungen irrig waren und dass es wirklich noch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, von denen sich die Schulweisheit nichts träumen lässt, wenigstens die eurer westlichen Lehrer nicht. Jetzt erst fiel mir der fremdländische Akzent in der Sprache des Fremden auf, und in Verbindung mit diesem betonten Gegensatz zu westlichem Wissen warf ich unwillkürlich einen Seitenblick auf seine dunkle Hautfarbe. Er schien diesem Blick, den nur ein vages, blitzartiges Empfinden verursacht hatte, sofort bemerkt zu haben und sagte: Sie dürfen mich tatsächlich nicht unter den Menschen Ihres Landes unterbringen wollen. Ich bin hier völlig fremd und nur hierher gekommen, weil ich einen Auftrag auszuführen habe, der Sie betrifft. Ich komme vom Aufgang der Sonne her und muss so schnell wie nur möglich wieder zurückkehren. Es ist nur Pflicht, die mich zu der mir sonst wenig erfreulichen Reise nach Europa bewog. Jetzt wuchs mein Erstaunen ins Grenzenlose, und es hätte nicht der vorhergehenden Mahnung bedurft, mir jede weitere Möglichkeit zu Vermutungen abzuschneiden. Was sollte denn nur um des Himmels willen ein Orientale mir für einen Auftrag auszurichten haben? Das war ja schon beinahe heller Wahnsinn. Aber auch hier blieb mir keine Zeit zu weiterem Nachdenken, denn der geheimnisvolle Begleiter nahm wieder das Wort und sprach: Es sind Dinge, die ich Ihnen zu sagen habe, von denen Sie noch nichts wissen können. Mäßigen Sie Ihr Erstaunen und hören Sie mir ruhig zu. Und dann erklärte er mir, er sei ein Glied einer geistigen Gemeinschaft, die mitten in Asien gleichsam ihren Hauptsitz habe, aber ihre unsichtbaren Fäden über die ganze Erde zu spinnen wisse und jeden Menschen erreichen könne, der aus der tiefsten Inbrunst seines Herzens heraus nach Gott suche. Man wisse dort längst von mir auf geistigem Wege, und ich sei durch eine Art von naturgegebener psychophysischer Begabung dazu bestimmt, in eine ganz besonders nahe Verbindung zu seiner Gemeinschaft zu treten. Dann erzählte er mir geradezu meine eigene Lebensgeschichte und ließ mich erkennen, dass er beinahe mehr von mir wissen musste als ich selbst, obwohl er in äußerlichen Details dabei offenbar unsicher war, aber umso sicherer seelische Momente enthüllte, die mir noch kaum selbst zu Bewusstsein gekommen waren. Mich überlief es eiskalt, und ich wäre am liebsten entflohen, um nur zuerst wieder Herr meiner eigenen Gedanken zu werden. Ich hörte davon Dingen, die mir so fremd waren, dass ich sie kaum noch fassen konnte, und zu gleicher Zeit wurde mir mein Inneres, das ich vor aller Welt verborgen glaubte, in solcher unbegreiflicher Klarheit gezeigt, wie ich es selbst noch nicht gesehen hatte. Dabei ward mir das alles in einer so gütigen und völlig ruhigen Weise gesagt, als sei es die Unterweisung eines jahrelang bekannten Lehrers und als handle es sich um die allerselbstverständlichsten Angelegenheiten. Kaum wusste ich mehr, ob ich träume oder wache. Aber dem Alten entging nichts von meiner seelischen Erregung, und wie zur Beruhigung sagte er mir: Halten Sie mich bitte nicht für allwissend, wenn ich Ihnen da so manches aus Ihrem Innenleben heraushole und aufzuhellen suche. Wenn ich auch vielleicht einiges weiß, was nicht allen Menschen offenbar ist, so bleibt mein Erkennen dessen ungeachtet doch sehr begrenzt. Sobald aber einer der unseren einen derartigen Auftrag empfängt, wie er mir ihnen gegenüber wurde, löst man ihm auch vorübergehend gewisse Fesseln der Wahrnehmungsfähigkeit, und so ist es mir nun im Augenblick möglich, mehr von ihnen zu wissen, als mir normalerweise zu wissen gegeben wäre. Es ist das alles nichts Wunderbares. Was Ihnen dabei so seltsam erscheint, ist ebenso natürlich begründet wie die Gesetze der Mechanik, die Sie in Ihrem gegenwärtigen Studium zu erforschen suchen. Wollen Sie bitte in mir nur einen Menschen sehen, der Sie über Geistiges ebenso zu belehren sucht, wie die Lehrer ihrer Hochschule sie in Bezug auf rein irdische Gesetzmäßigkeiten aufklären. In diesem, wie in unserem Falle, gibt ein Mensch nur das Wissen weiter, das er selbst erworben hat, damit es einer erwerbe, der danach verlangt. Wie glättendes Öl auf sturmbewegten Wogen legten sich bei diesen Worten deutlich wahrnehmbare sanfte Strahlen auf die erregten Empfindungen meines Innern. Ich fand mich überraschenderweise alsbald zurecht in dem mir so neuen Vorstellungskreis, fragte und fragte wieder und erhielt auf jede Frage eine Antwort, die mich immer mehr in ihm befestigte. Eine glühende, fast überirdisch zu nennende Verehrung und Liebe strömte aus meinem Innersten auf für diesen geheimnisvollen alten Mann, so daß ich mich kaum noch zurückhalten konnte, diesen Gefühlen den deutlichsten Ausdruck zu geben. Am liebsten hätte ich ihm beide Hände geküsst vor Dankbarkeit, denn ich fühlte bereits, daß er mir die völlige Erlösung aus der Hölle meiner inneren Zerrissenheit bringen würde, daß er allein sie bringen konnte. So waren wir allmählich der Stadt und dem Ausgang des Parkes nahegekommen. Ich hatte nur den einen sehnsüchtigen Wunsch, dass der alte Mann bei mir bleiben möchte. Aber als wir in die Helligkeit der ersten Straßen eingetreten waren, hielt er plötzlich an und meinte: Für heute ist es genug. Erwägen Sie, was Sie heute hörten, in Ihrem Herzen und kommen Sie morgen zu jenem kleinen Tempel am Eingang des Parkes, wenn Sie danach verlangen sollten, mehr von mir zu hören. Ich erwarte Sie zu der Stunde, in der Sie gewöhnlich sich hier zu ergehen pflegen. Damit verabschiedete er sich und lenkte seine Schritte nach einer Seitenstraße. Es kostete mich alle Überwindung, ihm nicht heimlich zu folgen, aber irgendetwas Unerklärliches hielt mich davon zurück. Ich weiß nicht, wie ich an diesem Abend meine Wohnung erreichte. Jedenfalls waren meine Augen wie erblindet gegenüber allem, was mir auf dem Wege dahin begegnen mochte. Zu Hause angelangt, schloss ich die Türe und fiel der Länge nach auf meinen Ruhedivan nieder, unfähig auch nur die Lampe anzuzünden. Hier war es mir nun, nachdem ich eine Zeit lang mit offenen Augen in das Dunkel starrte und alles an meinem Geiste vorüberziehen ließ, was mir heute begegnet war, als stünde plötzlich meine damals kürzlich verstorbene Mutter neben mir und führte an ihrer Hand den geheimnisvollen Alten zu mir heran. Als beide dicht an meinem Lager standen, bat sie ihn, dass er mich segnen möge. Er hob die Hände über mein Haupt und während die Erscheinung einen Augenblick so deutlich wurde, dass ich alles greifen zu können glaubte, war sie im nächsten Moment völlig verschwunden, so daß ich aufsprang und mich umsah, wo die beiden Gestalten hingekommen seien. Aber es war nichts mehr wahrzunehmen, und so tastete ich denn nach der Lampe auf meinem Schreibtisch, um sie anzuzünden. Das weiche, warme Licht schimmerte längst durch die Milchglasglocke und erhellte das kleine Zimmer, als ich immer noch versuchte, die Erscheinung durch eigene Willensanstrengung aufs Neue hervorzurufen. Allein es wollte nicht gelingen. Endlich gab ich die Versuche auf, und da ich mich durch alles erlebte, über und über ermüdet fühlte, beschloss ich früher als sonst zu Bett zu gehen, löschte das Licht und verfiel in einen tiefen, völlig traumlosen Schlaf. Des anderen Tages schon sehr zeitig erwacht, musste ich mir erst langsam klar machen, dass das Erlebnis des vorangegangenen Abends wirklich kein Traum gewesen war. Ich fand mich immer mehr dann in einer geradezu feierlichen Stimmung, und wenn ich an diesem Tage mich mit besonderem Eifer meinen Studien hingab, so geschah es wahrhaftig nur, damit die Stunden schneller verrinnen sollten, denn ich konnte kaum den Abend erwarten, an dem ich den Alten hoffentlich wiedersehen durfte. Als ich ihn dann an dem bezeichneten Treffpunkte endlich fand, wusste ich mich vor Freude kaum so weit zu fassen, dass ich ihn zum wenigsten in schicklicher Form vor den dort häufigen Spaziergängern entgegentreten konnte. Kaum waren wir nach einigen Schritten in einen der weniger begangenen Seitenwege eingebogen, als ich auch schon mein merkwürdiges und für mich damals so geheimnisvolles Erleben, das sich nach der Rückkehr in meinen vier Wänden zugetragen hatte, mit Erregung erzählte. Er hörte sehr ruhig zu, schien durchaus nicht sonderlich beeindruckt und meinte nur: Sie haben da im Bilde einen gewissen geistigen Zusammenhang erkannt, denn die Voraussetzungen, die es ermöglichen, dass Sie mein Schüler werden können, haben Sie tatsächlich Ihrer Mutter zu danken, in deren Ahnenreihe allmählich die physischen Körperzellen jene Umwandlung erfahren haben, durch die sie aufnahmefähig zu werden vermögen, für das praktische Erkennen, dem ich sie zuführen soll. Hüten Sie sich aber im Allgemeinen vor solchen Bildern, die ohne Ihren Willen und Ihr Zutun sich aus Kräften gestalten, die Ihnen innewohnen und die Sie erst völlig beherrschen lernen müssen, bevor Sie sicher sein können, vor gröblichen Täuschungen bewahrt zu bleiben. Seien Sie vorerst froh, dass Sie dieses aus Ihnen selbst herausgetretene Bild wenigstens diesmal nicht betrogen hat. Diese Erklärung wirkte natürlich auf mich wie ein kalter Wasserstrahl. Gerade weil mir vorher noch niemals derartige Erscheinungen geworden waren, hatte ich mich doch sehr versucht gefühlt, der Sache eine große Bedeutung beizulegen. Ja, ich konnte mich von dem Gedanken nicht losmachen, dass mein neuer Bekannter die Vision verursacht haben müsse, indem er bereits so auf mich eingewirkt habe, dass ich fähig geworden sei, einen ersten, kurzen Blick in eine der geistigen Regionen zu tun, von denen er mir gesprochen hatte. Es gab nicht lange Zeit, mich meiner Enttäuschung hinzugeben, denn mein Begleiter fuhr fort: Wenn ich sie solchen Phantasmagorien ausgeliefert sehen wollte, hätte ich mir die weite Reise hierher zu ihnen ersparen können, und es wäre nicht nötig gewesen, dass ich sie im physischen Körper aufsuchte. Seher dieser Art gibt es gerade genug, und nicht wenige unter ihnen glauben gar, sie stünden mit uns Leuchtenden des Urlichts in Verbindung. Sie müssen aber wissen, dass es für uns, trotzdem wir es auch anders ermöglichen können, wo es nur vorzubereiten gilt, bindendes Gesetz ist, denen, die unsere ausdrücklichen Schüler werden sollen, dann auch in unserer physisch wahrnehmbaren Gestalt zu nahen, die nicht anders beschaffen ist als die anderer Menschen, während wir denen, die nicht für diesen Weg bestimmt sind, niemals irgendein sichtbares Zeichen senden, sondern sie nur durch geistige Ströme leiten, sofern sie sich selbst für solche Leitung bereit machen. Sie werden mich zwar, nachdem ich längst zurückgekehrt bin in meine irdische Heimat, auch in einer Gestalt sehen, die nicht wie dieser Leib hier und diese Kleidung aus irdischer Materie gewoben ist. Allein nicht eher werden sie mich so erblicken, als bis sie jene Kräfte, die Visionen gleich dieser am gestrigen Abend liefern, restlos bezwungen haben. Wäre es nötig gewesen und hätten wir sie dazu fähig befunden, solches in Ruhe hinzunehmen, so wäre ich ihnen vielleicht heute kein Fremder mehr, und sie würde mich in meiner Geistgestalt schon von Kindheit an kennen. Aber auch dann hätte ich jetzt im äußeren Erdenleibe zu ihnen kommen müssen, nachdem sie ausersehen sind, in reguläres geistiges Schülerverhältnis zu mir zu treten. Da sie aber nicht von Jugend auf an reale geistige Gestaltung gewohnt sind, muss ich sie jetzt vor sich selber schützen, denn sie müssen nun erst lernen, wahrhaft Geistiges von Trugbildern zu unterscheiden. Wenn sie also später vielleicht von Erscheinungen da und dort hören sollten, die plötzlich in das Leben eines Erwachsenen treten und ihn betören wollen, daran zu glauben, die erschienene Gestalt sei ein Guru, der ihn als Schüler unterweisen wolle, während der also Betrogene noch nicht in die ersten Mysterien des Gebrauchs seiner geistigen Kräfte eingeweiht wurde, so warnen sie, falls noch zu warnen ist, aber lassen sie sich nicht täuschen, auch wenn ihnen von den hochtönendsten Reden eines solchen, vermeintlich in geistiger Gestalt erblickten scheinbaren Guru berichtet wird, oder gar von eingetroffenen Prophezeiungen, die er gegeben haben soll, und dergleichen mehr. Sie ahnen heute noch nicht, wie die Welt erfüllt ist von dem dramatisierten Mummenschanz der plastischen Fantasie des Menschen und von einer zweiten, anderen Art scheinbar überirdischer Erscheinungen, die aus den umnachtetsten Regionen der physisch gegebenen Erscheinungswelt stammen, obwohl sie dem so Betroffenen sich stets als geistige Wesenheiten von zumindest auf menschlicher Geistesstufe stehender Höhe auszuweisen suchen. Wenn einer mit seinem Hunde spielt und ihn zu Kunststücken abrichtet, so hat er immer noch Besseres getan, als wenn er den salbungsvollsten Offenbarungen solcher vermeintlicher Geister lauscht oder sich ihre oft staunenerregenden Eingriffe in das gesetzmäßig normale physikalische Geschehen vordemonstrieren lässt, die frevelhaft und verworfen zu nennen wären, hätten ihre Verursacher auch nur das leiseste Verantwortungsbewusstsein bei solcher Manifestation. Nicht von außen her und als Erweiterung des Wahrnehmungsbereiches ihrer physischen Sinne werden sich ihnen die geistigen Welten erschließen. In ihrem allerinnersten Innern sollen sie durch geistige Kraftübertragung gewandelt werden, bis sie, falls es ihr physischer Organismus erlaubt, bei wachen irdischen Sinnen fähig sind, sich, wie einer der Weisesten ihres Glaubens sagt, zu dem siebenten der Himmel zu erheben. Ob sie so weit gelangen werden wie jener, kann auch ich nicht wissen. Aber wie immer auch ihre ererbte Physis der geforderten Umwandlung gegenüber sich verhalten mag, so werden ihnen doch Einblicke werden in eine Welt des Geistes, von der sie auch in ihren kühnsten Träumen und in der tiefsten religiösen Versenkung noch nichts ahnten. Während dieser Worte war es mir, als wolle sich in meinem Innern eine geheime Kammer öffnen, in der ich einen unerhörten Schatz finden solle. Aber da war auch zugleich etwas, das sich mit gewaltigem Widerstand vor die Pforte stemmte und um keinen Preis auch nur einen Spalt breit die Öffnung zugeben wollte. Vielleicht wäre dieser Widerstand geringer gewesen, wenn ihm nicht auch noch alle erdenklichen theologischen Einwände sehr den Rücken gestärkt hätten. Ich war eben doch noch durchaus nicht frei von früheren Vorstellungen und konnte mich noch nicht lösen von der Methode, die man mich einst gelehrt hatte, um meine damalige Glaubensmeinung den Angriffen Ungläubiger gegenüber verteidigen zu können. So suchte ich denn nach Art der Schachspieler den vernichtenden Gegenzug, um den Sprechenden vielleicht matt zu setzen. Aber trotzdem ich mein Gehirn nicht wenig durchwühlte, wollte mir kein aussichtsreicher Zug einfallen. Endlich klammerte ich mich an die mir etwas erstaunlich erschienene Erwähnung des Mannes, den ich als eine Grundsäule des Christentums zu betrachten gewohnt war und dessen apostolische Briefe mir einst so manchen Text zu meinen Predigten geliefert hatten. Das vorher Gehörte hatte für meine Ohren recht wenig christlich geklungen, und so gab ich meinem Erstaunen Worte, dass hier auf einmal ein Mitbegründer des Christentums quasi als Schüler der geheimnisvollen Gemeinschaft angeführt wurde, der mein Begleiter zuzugehören behauptete. Es erschien mir geradezu wie eine verbrecherische Anmaßung, auch nur eine Sekunde lang den Gedanken ernsthaft zu erwägen, dieser größte der Apostel des Christentums könne seine Erleuchtung einer Einwirkung zu danken haben, der ähnlich, der ich mich hier nun überlassen sollte, und wäre so gleichsam als mein früherer Mitschüler zu betrachten. Ich hielt mit meinen Empfindungen keineswegs zurück und redete mich in einen solchen Eifer hinein, als wäre ich noch in kirchlichem Amte und es gelte hier, einen Widersacher meines, ach, längst so brüchig und morsch gewordenen früheren Glaubens aus dem Felde zu schlagen. Mein Begleiter aber hörte mir ruhig zu und schwieg auch noch längere Zeit, nachdem ich geendet hatte, so daß ich schon meines Sieges nun gewiß zu sein glaubte. Dann aber begann er: Ferne sei es von mir, die so glühende Verehrung für diesen Weisen ihres Glaubens aus ihrem Herzen zu reißen. Dagegen danke ich Ihnen, dass Sie mir nun meine Aufgabe so sehr erleichtert haben, denn hier gaben Sie mir selbst ein Ende des Fadens in die Hand, dessen wunderliche Verschlingungen erst völlig entwirrt sein müssen, bevor ich Ihnen eine Kraft der Einsicht übertragen darf, zu der Sie gelangen können, wenn Sie erkannt haben werden, dass nur menschlicher Übereifer die Schlingen knüpfte, in denen Sie sich soeben erst wieder verfangen haben. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich mehr Ihre Vertrautheit mit den Schriften des von Ihnen Verehrten bewundern muß, oder ob ich erstaunen soll, dass Sie trotz dieser Vertrautheit nicht zu sehen vermögen, was diese Schriften bei aller Ornamentierung durch spätere Zutat noch mit leidlicher Klarheit enthüllen. Weshalb wollen Sie nur mit allem Aufgebot ihrer Dialektik diesen großen, wenn auch in manchen Befangenheiten seiner Glaubensmeinung, seiner Zeit und seines Volkes noch gebundenen Mann so gar weit von der gleichen Erde entfernen, die ihm nicht minder einst seine Färbung gab, wie sie ihnen heute die ihre gibt? Lesen Sie doch nur wachen Geistes und ohne Voreingenommenheit, was er in seinen Sendbriefen schreibt, soweit es noch unter den späteren, immerhin kenntlichen Überarbeitungen zutage tritt, und Sie werden deutlich sehen, dass es ihm sehr ähnlich erging wie Ihnen selbst. Sein Damaskus werden Sie allerdings in einem etwas einfacheren Sinne deuten müssen, als dies den späteren Bearbeitern, die da ein dramatisches Ereignis einfügen zu müssen glaubten, gut schien. Sie wissen doch bereits, dass in allen Legenden großer Menschen die Stimmen vom Himmel und andere geräuschvolle Eingriffe aus den Wolken hier zur notwendig erachteten Szenerie gehörten, und so werden sie vielleicht auch bei einiger Überlegung hier die gleiche Technik erkennen. Schalten Sie aber einmal all diese künstlichen Beleuchtungseffekte aus, dann bleibt ein Mann, der mit Feuereifer für seine Glaubensmeinung tätig war, bis er eines Tages von einem, wie es heißt, gerechten Manne in der Stadt Damaskus hörte, den er aufzusuchen sich auf den Weg machte, weil er endlich, doch durch Zweifel hart bedrängt, wie blind geworden war und keinen Ausweg mehr fand. Bei jenem Manne aber verweilte er lange, und bei ihm fand er, was auch ich Ihnen zu bringen beauftragt bin. Als er es erhalten hatte, kam er zu denen, die sich mit nur äußerem Rechte die Schüler eines der Unseren nannten, und nun wird sein Leben wahrlich nicht leicht, denn was er geistlich gerichtet erkannte, wollten jene, gebunden in allzu irdische Enge, auf ihre Weise verstandesmäßig deuten. Während er sehr deutlich unterschied zwischen Gott, den er an den echten Stellen seiner Briefe als Gott, unseren Heiland, bezeichnet, dem Gesalbten Gottes, Jesus, den er nicht mehr dem Fleische nach erkannt wissen will, und drittens dem Vater des hohen Meisters Jehoshua, von dem er sehr wohl wusste, dass er gewiss nicht schlichthin mit Gott gleichzusetzen war, haben spätere seine Worte verfälscht, als sie nicht mehr recht passen wollten in das Lehrgebäude, das man mit Hilfe von allerlei alten Tempeltrümmern auf dem Fundament der Lehre des Nazareners nach eigener Kunstregel aufgerichtet hatte. Er selbst schon warnte vor diesen späteren. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Wünschen sich Lehrer über Lehrer heranziehen werden, ihre Ohren zu kitzeln, und von der Wahrheit werden sie das Gehör abwenden, um sich zu erfundenen Fabeln zu kehren. Aber ich bin nicht hierher zu Ihnen gekommen, um Ihnen jetzt die Widersprüche Ihrer durch unzählige klügelnde Abschreiber schon gleich nach dem Entstehen so arg entstellten heiligen Schriften aufzuzeigen, aus denen heute jeder herauslesen kann, was er herauszulesen gerade für gut finden mag. Ich möchte nur Ihre Augen öffnen für die Spur der Wahrheit, die trotz allem noch in diesen Schriften auffindbar bleibt, oft sehr gegen den Willen dieser frühen Verfälscher, deren jeder wohl glauben mochte, er habe seine Arbeit so gründlich besorgt, dass seine Korrekturen nichts mehr von der ihm unverständlichen, aber nun einmal durch die Namen der Autoren geheiligten Urschrift übrig gelassen hätten. Befreien Sie sich von der Auslegungsart, die man Sie lehrte, und lesen Sie unbefangen, was heute vorliegt, immer im Auge behaltend, dass hier so manche geschäftige Finger tätig waren, die Fäden zu verwirren, und ich bin sicher, dass es Ihnen gelingen wird, die ursprüngliche Lesart so weit wiederherzustellen, dass jeder Widerspruch schwindet, auch wenn die Zeugnisse zeitlicher Blickbeengung auch der wirklichen Autoren bestehen bleiben. So gab nun ein Wort das andere, und es wurde mir am selben Abend noch Aufschlüsse zuteil, die ich durch eine rein historische Textkritik, völlig in Rationalismus versunken, längst nicht mehr gesucht, geschweige erwartet hätte. Wahrhaftig, man hatte die Schlüssel des Himmelreichs, aber man wusste die Pforte nicht mehr zu öffnen und wehrte, um dies nicht gestehen zu müssen, allen, die selbst die Schlüssel an der Pforte versuchen wollten. In tiefster innerer Erschütterung schied ich an jenem Abend von dem neuen Lehrer, und wohl die halbe Nacht noch saß ich zu Hause vor Bibeltexten, um in der Art, die er mir angeraten hatte, tatsächlich immer tiefer in den ursprünglichen Geist dieser Schriften einzudringen. So reihten sich nun Abend für Abend die Belehrungen aneinander, die ich an der Seite des seltsamen Alten durch ihn empfing. Er selbst wohnte, wie ich erfahren hatte, unter einem nichtssagenden europäischen Familiennamen in einem der ersten Hotels der Stadt, aber während er mich niemals zu sich eingeladen hatte, fand ich ihn sichtlich sehr bereit, zu mir in mein Zimmer zu kommen, und hier vollzog sich dann die Vollendung dessen, zu dem die Belehrungen unserer Spazierwege in freier Natur den Grund gelegt hatten. Ich ward in aller Form sein Schüler, und er fand mich geeignet, in mir Fähigkeiten zu wecken, die sonst auch in solchem vertrauten Verhältnis des Schülers zu seinem geistigen Lehrer gewöhnlich dem Schüler vorenthalten werden müssen, da nur äußerst selten die psychophysischen Vorbedingungen dazu bei einem Menschen der westlichen Welt zu finden sind. Dank dieser in mir erweckten Fähigkeiten genieße ich das hohe Glück, auch heute noch jederzeit in bewusste geistige Verbindung mit meinem Guru treten zu können, obwohl er im Innern Asiens lebt, tausende von Meilen von mir getrennt. Ein Glück, das sonst nur den Seltenen wird, die selbst zur Vereinigung mit dem Kreise dieser Leuchtenden geboren sind, zu denen aber ich keineswegs gehöre und nie gehören kann, da man in seiner Geistnatur Jahrtausende vor der Geburt als Mensch der Erde sich aus freien Stücken dieser geistigen Gemeinschaft unlöslich dargeboten haben muss, um dann hier auf Erden ihrem Kreise zugefügt zu werden. Das ist so in Kürze das Wesentlichste, was ich Ihnen auf die Frage sagen kann, wie ich wohl selbst mit den Dingen bekannt geworden sei, mit denen Sie mich vertraut finden. Ich glaube aber, es wird Zeit sein, unsere Unterredung für heute zu beenden. Man hört schon keinen Laut mehr aus dem Innern des Hauses, und der Südländer pflegt, die Nachtstunden dem Schlafe zu widmen. Der Mond war längst schon hinter der Kirchensilhouette aufgestiegen, blieb dann auf seiner Bahn für kurze Zeit hinter dem Glockenturm verhüllt und stand nun bereits erheblich kleiner in eisig kaltem weißem Licht hoch über der Zypressengruppe, deren schwarzes Dunkel seine Strahlen durch einen sarten bläulichen Schimmer hellten, der den ganzen Garten wie ein leichter Nebel deckte. Die zahllosen Sterne hatten fast allen Glanz in der Helle des Mondlichts verloren, aber es schien, als seien sie dadurch nur noch ferner und geheimnisreicher geworden. Nachdem der Sprechende geendet hatte, wurde man erst so recht der tiefen Stille gewahr, die das Bewusstsein weckte für die späte Stunde, in der man hier immer noch beisammen saß, während das abendlich laute Leben der südlichen Stadt längst wie begraben lag. So fanden sich denn die Freunde auch alsbald beim Aufbruch, und als der Kameriere, der sie hinausgeleitet hatte, hinter ihnen das Licht verlöschte, schien es auch ihm an der Zeit, dass die Fremden doch endlich sich zum Gehen entschlossen hatten. Als wollten sie Geheimnis hüten, füllten die Schatten der hohen Häuserwände die dunklen Gassen, bis dann und wann ein schmaler Lichtstreif des Mondscheins überhell und scharf die Finsternis durchschnitt. Die Schritte der drei Heimkehrenden hallten allzu laut und weckten Echo. Man sprach aber fast kein Wort mehr, denn man fühlte, dass erfasst sein wollte, was man an diesem Abend aufgenommen hatte, und dass erst eine andere Stunde nach durchschlafener Nacht die Lust zum Reden wiederbringen könne.